Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt der Heiligen Schrift für den ersten Sonntag nach Weihnachten steht im ersten Brief des Johannes im ersten Kapitel. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Lass uns diesen Abschnitt der Heiligen Schrift in drei Schritten betrachten. Der erste: Gott setzt den Anfang. Vor kurzem habe ich in der 6. Klasse der Realschule die Wurzeln und den Stammbaum Jesu durchgenommen. Auf einem Bild waren diese Wurzeln zu entdecken. Maria war zu sehen, der König David, und den ganzen Stammbaum hielt Abraham in seinen Armen. Ach ja, da waren auch noch weitere Menschen zu sehen, die das Jesuskind mit einem langen Arm und einem langen Finger darauf hinwiesen, dass es dort zu finden ist. Wer konnte das sein? Wir waren uns einig, das waren wohl die Propheten. Sie haben Jesus schon lange vor seiner Geburt angekündigt. Offenbar ging es da um einen leiblichen und auch einen geistlichen Stammbaum Jesu. Es ging um Jesu Wurzeln und seine Herkunft, aber auch um die Frage, wer ist denn dieser Jesus Christus eigentlich? Und manche Schüler haben direkt darauf angebissen und haben auch von ihrem eigenen Stammbaum berichtet. Ein Mädchen hat zum Beispiel einen Stammbaum mit in die Schule gebracht und den anderen gezeigt, wo sie herkommt, welche Wurzeln sie hat. Wer ich bin, das zeigt sich auch an dem, wo ich herkomme. Damit beginnt unser Predigttext heute auch. Was von Anfang an war. Anfang. Griechisch Archä. Darum soll es erstmal in diesem ersten Schritt gehen. Denn dieses Wort, das erinnert an den Anfang zweier weiterer entscheidender Bücher im Alten und Neuen Testament. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang, das meint nicht nur einen zeitlichen Anfang, mit dem alles losgeht. Es meint auch den Ursprung. Woher komme ich? Woher stamme ich? Wer hat diese Welt in Gang gesetzt und wer hält sie in seiner Hand? Das hebräische Wort, das erste Wort der Bibel überhaupt, das Luther im Anfang übersetzt, das hängt eng mit Haupt oder Kopf zusammen. In der Hauptsache schuf Gott Himmel und Erde. Es wäre eine ungewöhnliche, auch etwas einseitige Übersetzung, die aber daran erinnert, Gott, der Schöpfer und seine Schöpfung, die sich ihm verdankt, ist die Hauptsache. Um ihn geht es. Und ganz ähnlich wie bei einem Stammbaum geht es nicht nur um den Startschuss. Es geht um die Basis. Es geht um das Fundament. Es geht um die Grundlage. Und der Anfang des Johannesevangeliums, vielen von uns ist er im Ohr. Im Anfang war das Wort. Auch dieses Wort ist nicht nur der zeitliche Anfang, so nach dem Motto, jetzt geht's los. Das Wort ist der Ursprung allen Lebens. Und dieses Wort ist Jesus Christus, der in diese Welt kam, die ihn abwies und ablehnte. Diese Welt hat ihn nötig, hat seine Vergebung, seine Versöhnung nötig und sein ewiges Leben, Und mit diesem Ursprung im lebendigen Gott setzt Johannes in seinem ersten Brief ein. Ein zweiter Schritt. Lebendige Begegnung statt Mythen und Märchen. Wissen Sie noch, was am 11. September 2001 geschehen ist? Ich kann mich noch an mehrere Situationen ganz exakt erinnern, wie das an dem Tag war. Ich hatte in Hagen in Westfalen Konfirmandenunterricht zu halten und am Anfang sagte schon ein Schüler, da sei ein Flugzeug in die Twin Towers des World Trade Centers in New York geflogen. Dann sei dieser Turm in sich zusammengestürzt. Also ich habe das mit meinen Ohren gehört, aber ich habe es nicht wirklich verstanden und ich gebe auch zu, ich habe es ihm nicht abgenommen, ich habe es ihm nicht geglaubt. Nach dem Konfirmandenunterricht bin ich dann in die Stadt gegangen und bin dann in einem großen Elektrofachgeschäft die Rolltreppe hochgefahren. Ja, dann sehen Sie ja so langsam, was dann so im ersten Stock kommt und da standen eben Dutzende Fernseher und Monitore. Auf jedem dieser Bildschirme war es dann zu sehen. Ein Flugzeug flog ins erste Hochhaus, ein weiteres ins zweite Hochhaus. Und als ich dann ganz oben war, sah ich, wie die Gebäude in sich zusammenstürzten. Und in dem Moment wurde mir schlagartig klar, hier ist etwas ganz Furchtbares geschehen. Hier hat auch etwas begonnen, was unabsehbare Folgen haben wird. Ich habe nicht nur eine Geschichte gehört, sondern ich habe, wenn auch über die Medien vermittelt, etwas Einschneidendes gesehen und gehört, an das ich mich heute noch ganz genau erinnere. Johannes weiß ganz genau darum, Geschichten vom Anfang und vom Ursprung werden viele erzählt. Alle möglichen Götter sind in Mythen der Völker an der Entstehung der Welt beteiligt. Und Menschen lassen sich von diesen Geschichten faszinieren. Ja, diese Geschichten bestimmen auch das Lebensgefühl, die Einstellung zum Leben. Sie bestimmen die Art, die Welt zu sehen und mit ihr umzugehen. Aber schon bei den Griechen gehen manche Philosophen diese wirren und bizarren Göttergeschichten auf den Sender. Und dann kann man noch weiter fragen, erreichen wir Gott eigentlich durch Geschichten erzählen oder durch tieferes Nachdenken? Einfach lange genug nachzudenken, woher wir kommen und wohin wir gehen und dann wissen wir Bescheid. Woher auch immer diese Erkenntnisse der Menschen über Gott und den Ursprung kommen mögen, aus überlieferten Geschichten oder aus tiefem Nachdenken, Johannes beschreibt einen anderen Weg. Gott selbst hat sich in diese Welt aufgemacht. Er hat sich so aufgemacht, dass wir ihn persönlich kennenlernen können. Gott ist nicht nur der Ursprung der Welt. Er ist in Jesus Christus wirklich Mensch geworden. Er wurde einer von uns. Wir Menschen gebrauchen unsere 5 Sinne. Das ist nichts Besonderes. Aber wenn wir ihn, der von Ewigkeit zu Ewigkeit wahr ist und sein wird, wenn wir ihn hören und sehen, dann verändert das unser Leben. Die einen haben Jesus gehört und gesehen und ihn daraufhin abgelehnt. Die anderen haben ihn auch gehört und gesehen und sind ihm nachgefolgt. Ablehnung und Nachfolge haben persönliche Begegnungen und reale Tatsachen und nicht erfundene Geschichten zur Grundlage. Das ist ganz entscheidend. Ein Märchen erzählt zum Beispiel von Schneewittchen und den 7 Zwergen. Auch eine böse Stiefmutter kommt vor. Und nun mag es ja Menschen geben, die dem beschriebenen Schneewittchen ähnlich sehen. Oder der bösen Stiefmutter charakterlich ähneln. Aber die Wahrheit des Märchens besteht doch gerade darin, dass es eine Geschichte erzählt und darin Menschen charakterisiert, wie sie nicht nur einmalig an einem bestimmten Ort oder zu einer bestimmten Zeit vorkommen, sondern wie es immer wieder bestimmte Menschen gibt, die sich so verhalten. Und warum ist es jetzt so wichtig, nicht nur eine in sich stimmige Wahrheit, die einem gefällt oder passt, sondern auch einen klaren Bezug zur Wirklichkeit zu haben? Reicht es denn nicht, wenn jeder seine eigene Geschichte und seine private Wahrheit hat? Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Da gibt es ein schönes Land mit einem Präsidenten, der sich zur Wiederwahl stellt. Und da gewinnt knapp ein anderer Kandidat. Und dann erzählt dieser abgewählte Präsident die Geschichte vom gestohlenen Wahlsieg. Und stellen Sie sich vor, die zornigen Anhänger des abgewählten Präsidenten ziehen in die Hauptstadt und stürmen, aufgepeitscht und angestachelt vom abgewählten Präsidenten, das Parlament. Ich stoppe hier mal. Woran entscheidet sich eigentlich, ob die Geschichte vom verlorenen Wahlsieg stimmt? Und woran entscheidet sich, ob die Geschichte von dem Präsidenten dieses schönen Landes nicht nur ein Märchen ist, sondern so geschehen ist? Beides entscheidet sich nicht an der Stimmigkeit der Erzählungen, so wie es die Anhänger jedenfalls sehen, sondern es entscheidet sich an den harten Fakten der Wirklichkeit, an den sinnlichen Beobachtungen von Menschen und an Aussagen, die mit dieser Wirklichkeit übereinstimmen, die man auch nachprüfen kann. Johannes reicht es nicht, Mythen oder Märchen mit einer Botschaft zu erzählen, die genug Leute glauben oder auch wenn sie davon gestärkt oder getröstet werden. Johannes weist auf seine eigenen Sinneseindrücke beim Handeln Gottes in dieser Welt und an Menschen hin. Da sind die Hirten, die von den Engeln geleitet zum Jesuskind in der Krippe eilen. Sie haben das Wort des Lebens gesehen, gehört und betastet. Eine Frau mit Blutfluss berührt nur den Saum des Gewandes Jesu und sie wird gesund. Vier Freunde tragen ihren gelähmten Freund zu Jesus. Er vergibt ihm die Sünde und er lässt ihn aufstehen und gehen. Ein junger, reicher Mann stellt Jesus die beste Frage überhaupt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Aber in der Begegnung mit Jesus merkt er, dass Jesus sein an den Reichtum gebundenes Herz will und er geht traurig davon. Da fragt ein Pontius Pilatus, was ist Wahrheit? Und zwar den, der von sich selbst gesagt hat, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er merkt gar nicht, dass die Antwort auf seine Frage vor ihm steht. Da geht der römische Hauptmann, der die Folterung und die Kreuzigung Jesu befehligt hatte, hin und steht unter dem Kreuz und sagt wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. All das sind Begegnungen von Menschen mit dem lebendigen Gott. Es sind keine Märchen und Mythen von irgendwo und nirgendwo. Der dreieinige Gott mit seinem Werk ist die Hauptsache, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist er nicht nur in unseren Gedanken, in unseren Geschichten und in unseren Liedern. Das ist er als lebendiger, als handelnder Gott, tagtäglich und auch heute in unserem Leben. Und deswegen ein dritter, ein letzter Schritt. Leben aus Gottes Kraft. Dieser Gott hat in Jesus Christus in diese Welt eingegriffen. Dieses Wort des Lebens haben Menschen gehört, gesehen und berührt. Jesus Christus, gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeit, sagt die Schrift. Ja, Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist auch heute, auch hier heute Morgen gegenwärtig. Und genauso wie damals verändert dieser Jesus das Leben sündiger Menschen. Gott setzt damals wie heute alles daran, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und dieser Gott, der uns Menschen ins Leben rief, der erweckt geistlich Tote zum lebendigen Glauben an ihn. Wenig später nach unserem Predigttext heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Die Gemeinschaft, die Jesus mit begnadigten Sündern begründet, ist eine Gemeinschaft derer, die durch Jesu Blut Vergebung ihrer Sünden haben. Das eint uns Christen. Nicht ein gemeinsames Hobby oder ein ähnlicher Geschmack. Keine Liebe zu bestimmten Tieren oder Pflanzen, sondern die Vergebung durch Jesu Blut. Und christliche Gemeinde ist kein Club der Eingeweihten, der Wissenden, sondern er beruht auf dieser Tatsache. Christen haben durch Jesu Blut ewiges Leben bekommen. Und am Ende des Johannesbriefes heißt es dann, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott oder keine Gemeinschaft mit ihm. Ewiges Leben oder ewiger Tod, das entscheidet sich an Jesus Christus. Ja, von ihm, von Jesus Christus hängt unser ewiges Geschick ab. Und diese Gemeinschaft, sagt Johannes hier, diese Gemeinschaft mit Jesus ist der Grund der Freude an der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott und untereinander. Und was ist mit den anderen, die das Leben nicht haben und verloren gehen? Seit jeher war genau dieser Punkt eine wesentliche Motivation zur Mission. Die Liebe Christi drängt uns, die Botschaft von der Versöhnung in Jesus Christus weiterzugeben. So schreibt es Paulus den Korinthern. Und möglichst viele Menschen, die nebenan wohnen, die nah wohnen, die fern wohnen, mit dieser frohen und frohmachenden Botschaft von Gottes Liebe zu erreichen, das ist das Ziel Gottes mit uns Christen. Hier ist von Freude die Rede. Können die Geretteten sich freuen und glückselig sein, wenn es auch Verlorene gibt? Ein Blick in die Theologiegeschichte zeigt, wie gegensätzlich die Antworten sind. Ein Thomas von Aquin sagt ja, ein Friedrich Schleiermacher sagt nein. Sicher ist die Freude der durch Jesus Christus Geretteten keine Schadenfreude über die, die verloren gehen. Vielmehr ist es eine Freude wie die der Geretteten in dem Film Schindlers Liste. In diesem Film, der über die Judenverfolgung und über die Rettung einiger Juden zur Zeit des Nationalsozialismus handelt, taucht, und davon spricht ja auch der Titel dieses Films, eine Liste auf. Und es heißt, diese Liste ist das Leben. Und rundherum um diese Liste ist der Tod. Wer auf dieser Liste steht, überlebt durch das Eingreifen des großindustriellen Schindler. Und diese Geretteten freuen sich darüber, als sie aufgerufen werden. Aber es ist eine wehmütige Freude, darüber gerettet zu sein, in dem Wissen, dass dies nicht allen, ja nicht einmal den meisten zuteil wird. Man darf diesen Vergleich sicher nicht überstrapazieren, aber hier geht es vor allem darum, wir sind nicht die Schiedsrichter über die Rettung und Verlorenheit aller Menschen. Es gibt eine Freude der Geretteten, die aus Dank gegenüber dem Retter völlig angemessen und legitim ist. Und so ist auch die christliche Heilsgewissheit und die Freude am Heil nicht Arroganz gegenüber anderen. Sie ist ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber dem Gott, der Ursprung, Anfang und Ziel des Heils ist, in seinem Kommen in der Krippe, im Sterben am Kreuz, in seiner Auferstehung für uns und schließlich in seiner Wiederkunft zum Gericht. Gebe Gott, dass noch viele, auch durch uns, zu dieser Gemeinschaft mit ihm und der Gemeinschaft der Christen finden. Amen.